Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um große filmische Gefühle, um politische Botschaften und das Kino als Spiegel unserer Welt. Wir reisen nach Oberhausen, dafür zum traditionsreichsten Kurzfilmfestival Deutschlands, das sich gerade versucht, neu zu erfinden. Und wir treffen Hollywood-Star Ben Affleck, der wieder einmal ein Comeback feiert. Unser erster Stopp ist allerdings aus aktuellem Anlass der Vatikan, eine wirklich ungewöhnliche Filmstadt. Auch im Filmmagazin jetzt ein Blick nach Rom, wo die Trauerfeier für den Papst stattgefunden hat. In den vergangenen Tagen wurde er ja auch in unseren Programmen gewürdigt und quer durch alle Weltmedien als Theologe, als politischer Akteur, als Umweltschützer. Aber es gibt noch eine andere Perspektive auf diesen Papst, eine, die vielleicht weniger nahe liegt und doch sehr viel über sein Wirken erzählt. Papst Franziskus als Filmstar.
Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza.
Zumindest als Star des Dokumentarfilms, denn kein Papst vor ihm war derart präsent auf der großen Leinwand. Vielleicht, weil seine Themen wie Armut, Migration und Umwelt auch im Kino immer noch eine große Resonanz finden. Vielleicht aber, weil er der erste Papst war, der in einer globalisierten Bilderwelt auf Augenhöhe agierte. Hier ein kleiner Streifzug durch die Filme über Papst Franziskus.
O amo.
Niemand Geringeres als Wim Wenders hat ihn 2008 porträtiert in Pope Francis, A Man of His Word. Kein klassisches Biopic in dem Sinne, sondern ein Zwiegespräch mit dem Zuschauer. Franziskus spricht direkt in die Kamera über Armut, über Gier, über Verantwortung. Es ist ein intimes, beinahe stilles Porträt, getragen von Wim Wenders maßloser Bewunderung des Pontifex. Und doch, Franziskus war nie nur der freundliche Mahner. Er war auch eine Projektionsfläche für Konflikte.
Was ist das? Das ist Oregano. Ihr Gärtner hat es mir geschenkt.
Sie sind sehr beliebt.
Ich versuche nur, ich selbst zu sein.
Wenn ich mal versuche, ich selbst zu sein, scheinen mich die Leute nicht besonders zu mögen.
The Two Popes heißt dieser Film. Großes Kino zweier großer Schauspieler. Jonathan Pryce spielt Papst Franziskus und Anthony Hopkins spielt seinen Vorgänger Benedikt XVI. Zwei Männer, zwei Haltungen, zwei Epochen, die im Vatikan aufeinandertreffen und beim Fußballschauen sich wieder versöhnen. Es ist ein Film über Wandel und Widerstand, über eine Kirche, die zwischen Tradition und Reform taumelt. Doch Franziskus war auch in den Augen der Welt oft der, der über Grenzen hinausging, geografisch und moralisch. Im Dokumentarfilm Francesco von Evgeny Afinevsky wird Franziskus zum globalen Seelsorger. Er besucht Geflüchtete, spricht mit Opfern von Missbrauch, bittet um Vergebung. Der Film zeigt ihn als jemanden, der das Leid der Welt nicht nur beklagt, sondern auch berührt. Und natürlich ist er auch Franziskus, der Umweltpapst.
Well, the Vatican releases Pope Francis' wildly anticipated encyclical on the environment.
Like today, the leader of the world's...
The Letter, A Message for Our Earth heißt dieser Film, der den Papsteinsatz für unseren Planeten zum Thema macht. Ein Film über das, was Franziskus unser gemeinsames Haus nannte. Aktivistinnen und Aktivisten aus aller Welt, aus dem Amazonas, aus Indien, aus Senegal, treffen ihn, um über Klimagerechtigkeit zu sprechen. Das Kino hat diesen Papst immer wieder neu erfunden, als Gesprächspartner, als Vermittler, als Symbol und manchmal indirekt auch als Retterfigur in einem Vatikan-Thriller.
Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg.
Es ist ein Krieg! Und du musst dich bekennen, wo du stehst.
Konklave von Edward Berger, der nach dem Tod von Papst Franziskus über 7 Millionen Mal gestreamt wurde. Der Vatikan wird hier zur Bühne eines intriganten Machtspiels. Ralph Fiennes spielt die Hauptrolle. Es gibt heftige Intrigen, geheime Wahlen, dunkle Flure. Und auch hier geistert ein Bild von Franziskus durchs Drehbuch. Ein Reformer, ein Außenseiter tritt auf, der das System von innen aufrütteln will. Am Ende bleibt Franziskus auf der Leinwand, der Dokumentar und der paar Spielfilme das, was er auch im echten Leben war. Ein recht widersprüchlicher Projektionsraum. Für Hoffnungen, für Konflikte, für das, was Macht und Verantwortung heute sein könnten. Das Kino hat das festgehalten und ein Bild erzeugt, das sich immer wieder neu deuten lässt. Und alle die von mir genannten Spiel- und Dokumentarfilme sind derzeit auf allen möglichen Streaming-Plattformen zu sehen. In knapp 2 Wochen, da wird weltweit am 8. bzw. am 9. Mai wieder an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Es gibt dann öffentliche Gedenkfeiern, Reden, Kränze. Doch viele Geschichten dieser Zeit, die bleiben bis heute privat, verschwiegen, verdrängt und auch vergessen. Die Filmemacherin Katrin Jahreis hat eine solche Geschichte ihrer eigenen Familie entdeckt. Eine deutsch-jüdische Spurensuche, die von den Brüchen des 20. Jahrhunderts erzählt, vom Nationalsozialismus, vom geteilten Deutschland und von der Stasi. Ihr Film »Der dritte Bruder« zeigt, wie Schweigen über Generationen hinweg wirkt, vor allem, wenn die Filmemacherin hier selbst ihren Vater befragt, was es eigentlich damals mit dessen Eltern auf sich hatte.
Schon immer habe ich mich gewundert, wieso mein Vater so wenig Interesse an Familie hat. Familie, so hat er mir vermittelt, sei eher etwas, wovon man sich befreien müsse. Mein Opa Otto, ganz rechts im Bild, mit seinen beiden Brüdern. Da schauen sie mich an, als sei nichts gewesen.
Alles, was mit meiner Mutter zu tun hatte, da hatte ich das Gefühl, nicht dran rühren, weil mein Vater leidet zu sehr, wenn wir das thematisieren.
Ein Ausschnitt aus Der dritte Bruder, der es auf magische Weise schafft, eine sehr private Geschichte als Spiegel zu benutzen für die turbulente Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Vor der Sendung konnte ich mit der Regisseurin Katrin Jahreis sprechen über Erinnerung, Schuld und die Frage, ob man sich aus seiner eigenen Familiengeschichte überhaupt befreien kann. Herzlich willkommen, Frau Jahreis.
Vielen Dank.
Was war denn der Moment, an dem Ihnen klar geworden ist, ich muss zur Archäologin meiner Familiengeschichte werden, dass da etwas tiefer liegt, was unbedingt erzählt werden muss?
Also ich habe ja diese Dokumente und Fotos gefunden und das war ja so eine Art Begegnung, ob das jetzt eine Zufallsbegegnung war oder eine Schicksalsbegegnung, das wage ich jetzt nicht zu vermuten, aber die Geschichte ist mir ja quasi mehr begegnet, als dass ich sie gesucht hätte. War es aber auch, dass ich glaube, dieser Materialfund schon auf so eine offene innere Frage von mir getroffen ist. Und zwar war ja für mich immer ein Fragezeichen, wieso mein Vater so ein negatives Bild von Familie hat und wieso er so gar keine Verbindung zu Herkunft und Vergangenheit hat. Und ich glaube, dieser Materialfund ist auf diesen fruchtbaren Boden gefallen. Sonst hätte ich ja die Kiste auch einfach wieder zumachen können und im Schrank lassen. Und ich habe die dann ausgepackt und die Briefe meiner Großeltern, die haben mich dann eben so unmittelbar in ihren Bann gezogen, einfach weil gerade meine Oma so lebendig von ihrem damaligen Alltag erzählt und ich sie ja gar nicht kannte. Und auf einmal war das wie so eine Auferstehung quasi meiner Vorfahren, die da in dem, ich nenne es immer Papierfriedhof, standen und mich so eindringlich auffordernd, fast schon vorwurfsvoll anschauten. Und ich hatte dann einfach das Gefühl, ich bin die Einzige, die in Frage kommt quasi, die diese Geschichte erzählen soll oder muss, weil ja, mein Vater eben gar nicht diesen Impuls jemals hatte in seinem Leben und meine Kinder wiederum, glaube ich, emotional da einfach nicht mehr involviert genug sind. Die sind da schon ein bisschen zu weit weg von.
Sie haben ja von Ihrer Großmutter erzählt, aber es ist Ihr Großvater Otto, der ins Zentrum des Films rückt, nicht wahr? Er wird zur Schlüsselfigur dieser Familiengeschichte, auch ausgehend von einem Foto der drei Brüder. Er hatte zwei Brüder, man sieht die drei zusammenstehen und die drei verkörpern ja so ein bisschen die ganze turbulente, auch düstere deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, oder?
Ja, das stimmt. Also ich finde, an der Familiengeschichte der drei Brüder erzählt sich ja nicht nur oder erzählen sich nicht nur zwei Epochen deutscher Zeitgeschichte, sondern eben auch mit die Optionen, die man damals hatte. Und das war eben zum einen das Dableiben, das Weggehen, das passt man sich an oder versucht man irgendwie noch Widerstand zu leisten. Und das sind eben, glaube ich, schon die Fragen, die die Geschichte der drei Brüder geprägt haben und die sie am Ende auch entzweit haben.
Zwei Brüder heiraten jüdische Frauen. Einer geht mit seiner Frau nach Amerika, als die Nazis langsam an die Macht kommen. Der andere, Otto, ihr Großvater, er bleibt in Dresden und erlebt diese Zeit furchtbar, muss man sagen. Seine Frau wird deportiert nach Auschwitz. Haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Großvater Otto dadurch aufbauen können? Es ist ja ein Mann, der dann durch unterschiedliche Wechsel in seinem Leben noch durchgeht. Er überlebt die Nazi-Zeit, er wird dann in der DDR zu einem Stasi-Informanten, muss man sagen. Das ist ja wirklich auch eine sehr turbulente Biografie.
Absolut. Also der Otto ist natürlich ein sehr widersprüchlicher Held. Und es ging mir auch gar nicht darum, eine Heldengeschichte zu erzählen, sondern vielmehr haben mich ja bei ihm seine inneren Kämpfe mit Gut und Böse interessiert. Und das fand ich sehr spannend. Und er ist nicht nur widersprüchlich, sondern auch tragisch natürlich in seinen Entscheidungen. Für mir ist er dann doch näher gekommen, oder ich ihm, muss man vielleicht sagen, weil ich das Gefühl hatte, wenn man mal differenziert in die Zeit blickt und nicht nur im zeithistorischen Kontext betrachtet, sondern auch einfach den ganzen Mikrokosmos und den Alltag, den damals eben die Menschen genauso gelebt haben, wie wir heute, mitdenkt, dann werden viele Dinge viel nachvollziehbarer. Und genau, das hat ja viel damit zu tun, mit man versetze sich in die Lage. Und wenn man dann so recherchiert und so viele Details auch in Erfahrung bringt, dann wird jemand natürlich auch sehr viel nahbarer dadurch. Und für mich sind die Protagonisten, obwohl sie ja eben keine Prominenten sind und all diese Attribute nicht erfüllen, die sonst immer gefragt sind, eigentlich sehr nahbar durch eben ihre Widersprüche und Ambivalenzen eigentlich. Und ich finde es auch schon gerechter, oder ich denke, man wird den Protagonisten gerechter, wenn man halt die Zwischentöne und die Graustufen und all das mit betrachtet und nicht so sehr, was ja oft so ein bisschen die Versuchung ist, auch mit dem ganzen Wissen aus dem Heute so eine Draufsicht zu machen, wo man dann schnell alles schwarz und weiß hat und die einen sind die Täter und die anderen sind die Opfer. Und das geht aber meistens an der Lebenswirklichkeit vorbei.
Bei der Biografie Ihres Großvaters ist die Frage, die Sie sich auch im Film ja häufiger stellen oder Ihrem Vater stellen, warum ist er geblieben? Er konnte ja gehen, gerade mit einer jüdischen Ehefrau war ja die Gefahr vielleicht spürbar. Aber das ist eine Frage, die, glaube ich, auf so viele Biografien trifft zu dieser Zeit. Warum bleibt man dann in einem Dresden in den 1930er Jahren und dann 40er Jahren?
Ja, ich denke, da kommen viele Faktoren zusammen. Zum einen ist das natürlich eine Veranlagung, dass man vielleicht so ein bisschen mikrokosmischer Mensch ist und nicht so den Drang hat, alles aufzugeben und mit nichts, mit leeren Händen und einem wirklich ja unbrauchbaren Beruf, muss man sagen, als Rechtsanwalt im Ausland, da wird man es erstmal schwer haben, einfach weggeht. Und das andere ist aber schon auch, dass man vielleicht gewillt ist, sich in Illusionen zu wiegen. Und es ist vielleicht auch alles nicht so absehbar gewesen. Also es gab ja eben diese Gesetzgebung, in der die privilegierte Mischehe geschützt war. Und darauf haben sie sich eben verlassen. Und er hatte als Rechtsanwalt natürlich auch so einen Rechtsstaatsglauben, der wirklich unerschütterlich war. Und er hatte natürlich nicht, oder was heißt natürlich, ich denke, er hatte einfach nicht die Vorstellung, dass das Ganze so eskalieren könnte und dass man wirklich auf die Gesetze, die im Reichsgesetzblatt veröffentlicht wurden, einfach nicht zählen kann, dass das dann übermorgen auch noch gilt, sondern er ist davon ausgegangen, was Recht ist, ist Recht. Und solange wir uns daran halten, kann uns eigentlich hier nichts passieren.
Ihr Vater erzählt ja, dass er vom Schicksal der eigenen Mutter lange nichts wusste, dass man darüber nicht gesprochen hat. Und dann zieht sich ja in ihren Film das zweite große Thema, würde ich sagen, die Sprachlosigkeit. Die Sprachlosigkeit vor allem zwischen Väter und Söhnen, aber auch zwischen Brüdern letztendlich, die über das, was ihnen geschehen ist, ja, in diesen Zeitstrudel, in den sie hineingeboren worden sind, dass man darüber nicht sprechen. Und ich habe mich gefragt, kann oder möchte? Und man sieht ja, sie zeigen ja auch ihren Vater und sich selbst beim Reden, beim Nachbohren. Irgendwann fragt er sie auch, was haben sie da noch eigentlich im Köcher, nicht wahr? Also da ist auch so eine vielleicht Genervtheit oder eine Angegriffenheit. Verstehen Sie das mittlerweile besser nach den Arbeiten am Film, woher diese Sprachlosigkeit kommt? Ist es Angst? Ist das, was ist das?
Ja, ich verstehe das sehr gut inzwischen, muss ich sagen. Also das ist Verschiedenes. Also ich glaube, es ist zum einen, dass man weiß, das sind schmerzhafte Abgründe. Da guckt man nicht freiwillig hin, wenn einen nicht jemand dazu zwingt. Das andere ist, dass man denkt, was bringt das? Ich muss ja nach vorne leben, es muss immer in die Zukunft gehen. Das war ja nach dem Krieg ganz extrem so in Deutschland, dass niemand natürlich da zurückschauen wollte und es um Aufbau und Weitermachen ging. Und dann natürlich auch nochmal, glaube ich, das Gefühl, warum sollten die anderen sich dafür interessieren? Warum sollte jetzt meine Tochter das wissen wollen? Was hat die davon, wenn ich der das erzähle? Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Das höre ich auch von anderen tatsächlich in Familien, dass das so von den Eltern aus oft gar kein böser Wille ist, dass sie jetzt bewusst was verschweigen wollen, aber einfach davon ausgehen, das waren so elende Zeiten, warum soll ich da jetzt noch jemanden mit belasten?
Es ist ja noch viel mehr, weil sie halten ja die Kamera nicht für sich drauf. Das Private wird jetzt plötzlich öffentlich, weil wir alle diesen Film sehen können. Wie schwer war es da, sich selbst vielleicht auch zu überzeugen? Ich nehme das nicht nur als Recherche für mich über die Geschichte meiner Familie. Ich mache das öffentlich. Ich erzähle es nach außen.
Ich hatte eben schon das Gefühl, das ist was Symptomatisches. Also zum einen natürlich die Sprachlosigkeit dieser Generation. Zum anderen eben das Gefühl, dass die eigentlich schon auch das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Es aber eben so schwierige Umstände sind und dass es helfen würde, wenn man vielleicht den Impuls hat, ich frage jetzt einfach mal meine Eltern. Und das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich von vielen jüngeren Zuschauern bekomme, dass die dann sagen, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, ich will jetzt auch mal wissen, was in meiner Familie los war. Und normalerweise ist eben das Unglück, dass man erst älter werden muss, um zu verstehen, dass eben die Vergangenheit doch viel auch mit der Gegenwart zu tun hat und umgekehrt. Und dass man dann oft eben viele Zeitzeugen nicht mehr fragen kann und diese Quellen dann nicht mehr nutzen kann.
Es ist erstaunlich, wie aktuell dieser Film gewisse Fragen mitbringt. Zum Beispiel auch diese andere, dritte große Frage, vielleicht beim dritten Bruder, bei der Frage, ob ich überhaupt eine Wahl habe, wenn ich in einem autoritären System lebe. Habe ich wirklich Wahl? Freiheit, kann ich über mein Schicksal bestimmen? Das stellen sich ja die Brüder vielleicht für sich ja auch still, nicht wahr? Musste ich mich so entscheiden? Konnte ich mich überhaupt entscheiden? Bei dieser Reise durch ihre Familiengeschichte, haben sie da Antworten gefunden? Ist man dann so als Subjekt im Strudel der Zeitgeschichte irgendwie dann doch verloren? Oder kann man, wie der eine Bruder, der nach Amerika ging, vielleicht doch handeln?
Ich glaube schon, dass man handeln kann. Es ist sicherlich sehr individuell auch, wie man darauf reagiert. Das sieht man ja auch jetzt aktuell wieder. Leider, muss man ja sagen, sind diese Fragen, die drei Brüder damals sich gestellt haben, wieder sehr aktuell. Ich hätte auch vor ein paar Jahren nicht ahnen können, dass wir jetzt 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder in einer ganz neuen Realität aufwachen, wo eben die Befreier von damals gar nicht mehr unsere Freunde sind und wirklich viele Menschen mit dieser eskalierenden Verunsicherung und sogar auch Kriegsangst wieder sich befassen und eben diese Gedanken in ihren Köpfen hin und her wälzen. Und in den USA, wo ich jetzt vor kurzem mit dem Film eingeladen war auf ein Festival, da ist ja dieses Worst-Case-Szenario schon real. Und da merkt man, dass eben die Leute sich ganz, ganz akut damit gerade befassen. Und da sieht man eben auch, dass es ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Die einen sagen, wir schauen jetzt schon, wohin können wir auswandern? Kommt Kanada vielleicht in Frage oder Europa? Die anderen sagen, nein, wir müssen uns mobilisieren. Wir müssen jetzt Hebel finden, wie wir das Ganze aufhalten können. Wieder andere sagen, ich schreibe jeden Tag eine Postkarte an meinen Wahlleiter. Das wird schon helfen. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, die Gerichte werden das aufhalten oder ich hänge jetzt einfach eine Decke über meinen Fernseher und schaue gar keine Nachrichten mehr. Mhm. Also da sieht man schon, diese Auseinandersetzung ist sehr, sehr aktuell und ja, in Deutschland natürlich auch jetzt schon, denke ich, für Menschen mit Migrationshintergrund, die auch schon mit diesen Gedanken sich wieder befassen. Aber es gibt jetzt nicht die eine Antwort und ich kann auch jetzt nicht behaupten, dass der Film jetzt die Antwort liefert, aber er inspiriert halt zur Auseinandersetzung, denke ich, mit diesen Fragen. Und die Frage, die im Film gestellt wird, was hätte ich getan, wird jetzt halt immer mehr zur Frage, was würde ich tun? Oder vielleicht sogar, was kann ich jetzt heute schon tun, um antidemokratische Kräfte aufzuhalten?
Der Blick in die Geschichte, der kann dann doch sehr aktuell werden. Regisseurin Katrin Jahreis sprach mit mir über ihren Dokumentarfilm Der dritte Bruder. Er kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Kommen wir zu einer Frage, die sich gerade einige von uns sicherlich hin und wieder stellen. Was soll denn jetzt werden aus unserer Amerika-Liebe? Ein Land, das einst für Freiheit stand, für Optimismus und die Kraft des Einzelnen, ist jetzt geprägt von Polarisierung, von politischen Albträumen und vom Rückzug ins Nationale. Viele blicken deshalb ratlos über den Atlantik. Wie kann man sich jetzt noch auch in die Kulturprodukte dieses Landes verlieben, wenn alles einem jetzt plötzlich so fremd geworden ist? Und vielleicht hilft ja da ein Blick ins Kino. Ins Amerika eines Mannes, der das wahre Amerika, wie vielleicht kaum ein anderer, gezeigt hat. Frank Capra. Seine eigene Philosophie, die erklärte er 1982 bei den Oscars.
The art of Frank Capra is very, very simple. It's the love of people. And add two simple ideals to this love of people. The freedom of each individual and the equal importance of each individual. And you have the principle upon which I've based all my films.
Die Liebe zu den Menschen, die Betonung des Einzelnen und der Freiheit, so Capra. Das ist die magische Mischung seiner Filme. Seiner Filme vor allem aus den 1930er und 40er Jahren, die erzählen von Idealisten, die gegen Korruption, gegen das Big Business und die politischen Eliten kämpfen. Von auch manchmal naiven Männern aus dem Volk, die mit Anstand und viel Herz die Welt ein bisschen besser machen wollen. Heute wirken seine Klassiker wie Bester Mann, Mr. Smith geht nach Washington oder Ist das Leben nicht schön, wie aus einer anderen Zeit. Doch sie erzählen viel darüber, was Amerika sein könnte und vielleicht in seinem Kern auch ist. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen André Mumut. André, beginnen wir mal ganz banal. Wer war eigentlich Frank Capra, den wir gerade gehört haben? Und warum wurde er vielleicht zu dem erfolgreichsten Regisseur der 1930er Jahre?
Ja, vielleicht auch, weil er wie kein anderer den amerikanischen Traum tatsächlich verkörpert hat. Also man muss erstmal sagen, er war ein Einwanderer, Francesco Rosario Capra. Geboren auf Sizilien 1897, als kleiner Junge mit Eltern, die weder lesen noch schreiben konnten, nach Amerika eingewandert, ist dann aus Liebe zu den Filmen beim Stummfilm gelandet, hat da wirklich die einfachsten Arbeiten verrichtet und ist dann in diesem aufsteigenden Filmbusiness selbst aufgestiegen als Assistant Director, also als Regieassistent, dann schließlich selber zum Stummfilmregisseur geworden und hat dann ein wirkliches Händchen entwickelt für Stoffe und Themen, die die Amerikaner gerade in Zeiten der Depression oder als sie aus der amerikanischen Depression rausgekommen sind, wirklich interessiert haben. Und das ging dann eben los mit einem gigantischen Hit, Es geschah in einer Nacht, eine romantische Komödie, wo also eine Erbin mit einem Greyhound-Bus durch Amerika fährt, eine ganz reiche Frau, die plötzlich sieht, aha, so leben die anderen Menschen in Amerika. Und vielleicht geht es auch nicht nur um Geld in dieser Welt, sondern auch um sowas wie Anstand. Da war dann sozusagen das große Thema auch schon geschaffen für Frank Capras Filme.
Ja, Anstand das eine, die Komödien auch das eine, das andere, das waren schon seine Filme, die im politischen Raum gespielt haben, nicht wahr? Wie kann man das fassen? Worum geht es in den politischen Filmen von Frank Capra?
Das ist erstaunlich, weil man sich wirklich auch vor Augen halten muss, dass ein wirklich konkreter Blick auf die politische Situation, das fand im Hollywood-Kino eigentlich fast gar nicht statt. Ja, das wollten die Leute nicht, das wollten die Produzenten nicht. Capra hat das gemacht und er hat es in Form von Komödien gemacht, was es sicherlich erleichtert hat, dafür auch das Geld zu bekommen. Und er hat damit auch reichlich Oscars eingesackt. Es geht in diesen Filmen, du hast es gesagt, um einzelne, eigentlich naive Außenseiter in der Gesellschaft. Machen wir es konkret, es gibt Mr. Deeds geht in die Stadt. Das ist ein völlig weltfremder junger Mann, der auf einem Dorf lebt und die Texte für Grußkarten schreibt und plötzlich ein gigantisches Vermögen erbt, dann entscheidet, er möchte dieses Geld armen Farmern, die durch die Depression ihr Land verloren haben, zur Verfügung stellen, sein ganzes Vermögen hergeben. Er wird dann für verrückt gehalten und muss vor Gericht beweisen, dass er nicht in eine psychiatrische Anstalt gehört. Es gibt dann den ganz besonders wichtigen Film Mr. Smith geht nach Washington mit James Stewart in der Hauptrolle. Da geht es darum, dass Big Business und korrupte politische Senatoren sich zusammentun und sagen, wir brauchen einen Kandidaten für den Senat, der möglichst so naiv und so dumm ist, dass wir mit dem alles machen können, was wir wollen. Und sie finden dann einen jungen Pfadfinder-Anführer, eben diesen Mr. Smith, gespielt von James Stewart, der dann aber feststellt, dass er in dieser Korruption eine schlimme Rolle spielen soll und dann dagegen angeht oder versucht, dagegen anzugehen. Und da kommen wir schon an einen heiklen Punkt, weil, wenn man sich diesen Film heute anschaut, stellt man fest, dass es ihm eigentlich nicht gelingt.
Was ist das denn für ein Amerika-Bild, das diese Filme vielleicht nicht abbilden, sondern schaffen, erschaffen, neu erzählen?
Es ist ein Bild, das eigentlich davon handelt, dass es gute Amerikaner gibt, moralisch anständige Leute, die auch in der Lage sind, sich gegen diesen politischen Druck der Elite zu stellen. Und da gibt es ein anderes gutes Beispiel für den letzten, vielleicht bedeutenden Capra-Film, Der beste Mann, State of the Union. Da geht es übrigens um einen Flugzeugfabrikanten, einen überzeugten Republikaner, der von einem Medienkonzern, einem rechtsgerichteten Medienkonzern zum Präsidentschaftskandidaten aufgebaut wird. Der hat aber ganz eigene Ideen davon, was man eigentlich für Politik in Amerika machen soll, gespielt von Spencer Tracy. Das können wir jetzt mal hören.
I'm going to tell him that the wealthiest nation in the world is a failure, unless it's also the healthiest nation in the world. That means the highest medical care for the lowest income groups, and that goes for housing too. The one thing this nation is not rich enough to afford is not having a roof over our heads. And I'm going to tell him that the American dream is not making money. This is the well-being and the freedom of the individual throughout the world, from Patagonia to Detroit. We can't be an island of plenty in a world of starvation, you know.
Klingt wie Papst Franziskus.
Ja, also man hört, da geht es um Krankenversicherung für alle. Da geht es darum, dass man auch über Amerika hinaus dafür sorgen muss, dass es den Menschen gut geht auf der Welt, damit man dann auch vernünftig mit ihnen Geschäfte machen kann im Zweifelsfall. Das war damals genauso radikal, wie es übrigens heute ist. Und die Situation, die Diskussionen, wenn man sich in diese Filme hineinhört, haben sich gar nicht so stark verändert, weil dieser Präsidentschaftskandidat zum Beispiel wird dazu aufgefordert, über Zölle und Steuererleichterung für die Reichen zu sprechen, was er nicht machen will. Das ist exakt das, was wir im Augenblick hören.
Das meinte ich ja. Früher hat man gesagt, diese Filme waren kitschig und naiv. Heute wirken sie das gar nicht mehr so, ne?
Nee, dieses schlechte Image, was die Filme jahrelang hatten, basierte darauf, dass man immer auf diese Hauptfiguren geguckt hat, auf die im Grunde genommen märchenhaften Helden. Was man nicht sehen wollte, ist, dass Capra wie kaum ein anderer gezeigt hat, wogegen die kämpfen, nämlich gegen ein komplett korruptes politisches System, das vom Big Business gesteuert wird. Und um nochmal auf Mr. Smith zurückzukommen, der kommt am Ende, wird der verleumdet, der muss filibustern, was wir gerade tatsächlich übrigens erlebt haben bei Cory Booker, dem Senator, der genauso lange gefilibustert hat wie James Stewart in dem Film, nämlich 25 Stunden, um da sozusagen eine politische Entscheidung durchzubringen. Er scheitert. Er wird am Ende nur dadurch erlöst, dass einer der betroffenen korrupten Politiker einen Selbstmordversuch begeht. Das System rettet ihn nicht. Das ist ganz erstaunlich zu sehen, mit welcher Schärfe Capra das politische System analysiert und sagt, es ist vom Geld gesteuert und es hängt nur an dem sozusagen persönlichen, idealistischen Motivation einzelner Menschen, dass das nicht korrumpiert und komplett vor die Wand gefahren wird.
Ich habe ja schon gesagt, dass einige Menschen jetzt nicht nach Amerika reisen wollen, wegen Trump, wegen der Politik, wegen des politischen Klimas. Sind die Filme von Capra vielleicht eine neue Heimat, die man sich suchen sollte? Verändern sie unser Blick auf das heutige Amerika? Sollte man sie gerade jetzt wiedersehen?
Ich glaube, man sollte sie sehen, weil man auf diesen Kitschvorwurf heute anders schauen wird als früher. Weil man feststellt, dass wenn dieser Anstand, den man immer so ein bisschen belächelt hat und gesagt hat, ja, diese amerikanischen Ideale, das ist ja alles völlig verkitscht. Wenn das Einzige ist, was uns noch rettet, dann sehen wir das zum Beispiel auch in Capras berühmten Weihnachtsfilm Ist das Leben nicht schön? It's a Wonderful Life. Da wird nämlich eine Vision von Amerika dargestellt. Was passiert, wenn es einen Idealisten wie den von James Stewart gespielten George Bailey nicht gibt? Wie sieht Amerika dann aus? Da gibt es eine große Albtraumszene. Da ist dann plötzlich Verwahrlosung, Brutalität,
Glücksspiel
ganz schlimm. Amüsierlokale, Alkohol. Aber vor allen Dingen eben kein Anstand, der dieses System, dieses kapitalistische System und dieses vom Kapitalismus betriebene politische System retten kann. Und wenn wir diese Filme heute ansehen, dann können wir eigentlich nur daraus ziehen, dass wir die Hoffnung haben müssen, dass auch in der politischen Elite in Amerika der Anstand zurückkehrt. Weil das sehen wir auch, was da drin steckt, und das ist die Ambivalenz dieser Filme, dass auch Trump sich jetzt darauf bezieht, diese korrupten Konzernbosse und Politiker, also diese Verbindung von Politik und großen Konzernen, die haben im Grunde genommen an diesen Filmen gelernt, was sie sagen müssen. Nämlich, wir kämpfen gegen das System. Wir sind für den Individualismus. Wir sind jetzt euer Mr. Smith, der gegen die eigentliche politische Elite, gegen die Clintons zum Beispiel, kämpft. Und da muss man jetzt feststellen, es wird unglaublich kompliziert, weil wir müssen beide Seiten sehen. Also auch, dass sozusagen das politische Establishment sich wehren muss, indem es zum Anstand dieser Capra-Ideale zurückkehrt. Und das sieht man auf ganz eindrucksvolle Weise in diesen politischen Filmen der 30er und 40er Jahre.
Danke an André Mumot für das Nachdenken über das wahre Amerika durch die Linse von Frank Capras Kino. Fast alle seine Filme sind derzeit auf verschiedensten Streamingdiensten zu finden und sollten jetzt vielleicht gesehen werden. Kommen wir zurück zum aktuellen Kinogeschehen auf unseren großen Leinwänden, und da ist es gerade Zeit für einen Film über Körper, über Kontrolle und das Gift sozialer Erwartungen. Davon handelt der Spielfilm Toxic, das preisgekrönte Debüt der litauischen Regisseurin Saulė Bliuvaitė. Ein Film, der von einer Jugend erzählt, die eigentlich keine sein darf.
Hi, my name is Maria. I'm 1,77 m. My favorite color is pink and I love dogs.
Es ist ein surrealer Blick auf zwei Teenagerinnen, die sich aus ihrer trüben Umwelt flüchten in die Arme der mehr als toxischen Modelindustrie. Dafür gab es dann den goldenen Leoparden von Locarno letzten August, was die junge Regisseurin einen Glücksfall nennt. Es ist ein Startschuss für ihre Karriere und ohne diesen Preis, so sagte sie mir diese Woche, wäre der Film wohl im Meer der Veröffentlichungen einfach untergegangen.
Well, of course, it opened a lot of doors, I guess, and it was just very visible, you know, because as we won the main award of the festival, put the film on the map, because there's like so many films released every month, and there's generally so many films, so some good ones drown into, you know, the stream of information. So I'm very happy that this film was seen.
Toxic ist ein Film, wie schon erwähnt, über zwei Mädchen, über Maria und Christina, beide 13 Jahre alt, die sich im tristen Alltag zwischen Gewalt, Arbeits- und Perspektivlosigkeit bemühen, einen Job in einer dubiosen Modelagentur zu bekommen. Die Geschichte von Toxic ist dabei eng mit Saulė Bliuvaitės eigener Jugend verknüpft, wie mir die Regisseurin verraten hat. Viele Dialoge und Szenen stammen aus Erlebnissen, die sie selbst oder ihre Freundinnen durchlebt haben. Es ist also ein Potpourri echter Geschichten aus ihrer Zeit und von den Jugendlichen, die sie während des Castings getroffen hat.
If I say that it is, you know, based on my experiences, people imagine that it is, you know, some kind of like autobiographical film, which is not. But, you know, while I was writing the story, I included a lot of conversations and, you know, some particular situations which I was a part of or, you know, my friends were part of.
Toxic ist auch ein Film über Körper. Maria hinkt, Christina hungert. Diese Körper der Mädchen werden im Spielfilm zu richtigen Schlachtfeldern ihrer Ängste und Sehnsüchte. Für Regisseurin Bliuvaitė war es wichtig, diesen Druck ehrlich zu zeigen, wie psychische Belastungen sich in die Körper dieser Mädchen einschreiben.
It was my effort to show how certain psychological things transcend through the body, you know. This film like kind of dances around this topic of body and, you know, anxiety expressing itself through body, for example, in Christina's situation, she struggles, you know, with her image and she's trying to get seen, but actually she's just like, this is a way for her to experience the anxiety that she has, you know.
Der drastische Höhepunkt dieser körperlichen Dressur im Film ist ein Parasitenwurm, der in Christinas Bauch wächst und ihr Körperfett frisst. Bestellt hat sich das Mädchen diesen Wurm aus dem Internet. Toxic wird so auch zum Body-Horror-Film, der die grausamen Schönheitsideale einer digitalen Welt der heutigen Jugend entlarvt. Dabei spielt der Film zwar im heutigen Litauen, doch die Landschaften des Films sind kein realistisches Abbild des baltischen Landes, sondern eher eine Seelenlandschaft der Figuren, leer, grau, industriell, Hochspannungsmasten, verlassene Bahngleise, Kühltürme, Orte der Verlorenheit, die mehr über das Innenleben der beiden Mädchen erzählen als über das Land selbst.
It was more of a room in one's mind, you know, this desolate kind of room, empty room, you know, full of abandoned, forgotten buildings. It's more of a imaginary world than what exactly Lithuania looks like.
Es ist diese surreale Verfremdung, die dem Film seine universelle Dimension gibt. Und auch wenn Toxic in Litauen spielt, könnte er überall stattfinden. In Paris, Berlin oder New York. Überall dort, wo Jugendliche mit Bildern und Erwartungen überflutet werden, sagt die 1994 geborene Regisseurin.
I think my generation have already, you know, formed as an adult in you know, social media age, so we are faced with a lot of, you know, images from different parts of the world and a lot of, you know, a lot of information continuously from many different places. So when I was making this film, I was trying to think in kind of abstract terms, you know.
Maria und Christina, die beiden Mädchen, wirken im Film einsam, fast verloren, auch innerhalb ihrer Familien. Der Vater, die Großmutter, sie wirken alle fern. Doch Regisseurin Blau-Weite wollte keine klischeehafte Vernachlässigung zeigen, sondern das Lebensgefühl dieser Jugendlichen. Das Gefühl, dass niemand sie wirklich versteht. Es gibt da Szenen wie die, in der Christinas Vater die Liebe zu seiner Tochter zeigen möchte, aber es gelingt ihm nicht, außer indem er sein Auto verkauft, um ihr ein Fotoshooting zu ermöglichen. Ein seltsamer, aber sehr ehrlicher Akt der Fürsorge.
A lot of people perceive that as in a very negative way and say, oh, but they don't have, you know, the parents, the relatives don't care for them. And my goal here was to actually portray how you become distant at like a certain point in your life from your relatives.
Der Titel Toxic, der steht für all das, für toxische Schönheitsideale, toxische Männlichkeit, toxische Beziehungen, sagt die Regisseurin, aber eben auch für das Schweigen, das die Menschen trennt.
The Lithuanian title Akiplėša is more directed to a particular person who is kind of rebellious, outrageous against the system and very different from the English title.
Auf Litauisch hat der Film einen anderen Titel. Da heißt er Akiplėša. Das bedeutet übersetzt so etwas wie einen Draufgänger, ein Frechdachs sein oder eine rebellische Person, also jemand, der aufbegehrt, der gegen das System rebelliert. Und vielleicht beschreibt das ja auch Maria und Christina. Sie sind nämlich keine Opfer. Sie kämpfen, auch wenn sie oft verlieren. Toxic ist wirklich ein großartiger Debütfilm, der zeigt, was passiert, wenn junge Frauen von allen Seiten hören, dass sie nicht genug sind. Und der gleichzeitig auch den Mut hat, ihnen zuzusehen, wie sie sich gegen diese Welt stemmen. Ein Film über Körper, über Kontrolle und das Gift der Erwartungen. Toxic von Saule Blau-Weite seit Donnerstag in unseren Kinos. Hollywood-Schauspieler Ben Affleck, er war schon alles. Er war gefeierter Oscar-Preisträger, gescheiterter Batman und Dauergast der Klatschspalten. Und jetzt ist er wieder Actionheld. Hollywood liebt zweite Chancen, aber bei Affleck, da sind es mittlerweile mindestens drei. Diese Woche, da kehrt er zurück als The Accountant in unsere Kinos, als schweigsamer, inselbegabter Mathematiker mit Maschinenpistole. 8 Jahre nach dem ersten Überraschungserfolg läuft jetzt der zweite Teil, The Accountant 2. bei uns an. Zeit für uns auch auf die Achterbahnfahrt der Karriere von Affleck zu blicken. Anna Wollner mit dem Porträt eines Mannes, der sich immer wieder selbst neu erfunden hat.
Er hat 2 Oscars und 2 Goldene Himbeeren. Er ist Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor und das seit über 30 Jahren. Er ist Publikumsliebling und wird für einige Rollen gehasst, wie seine Darstellung von Batman unter der Regie von Zack Snyder. Er ist Liebling der Paparazzi, vor allem wenn er mal wieder gerade eine Beziehung zu Jennifer Lopez hat und versucht doch, seine Kinder aus dem Hollywood-Zirkus weitestgehend rauszuhalten. Ben Affleck ist seit seinem Durchbruch mit Good Will Hunting, für den er 1998 gemeinsam mit seinem besten Freund Matt Damon den Oscar für das beste Drehbuch bekommen hat, eine feste Größe in Hollywood.
Dir kann der große Wurf gelingen. Du hast was, das wir nicht haben.
Ach komm, hör auf, warum heißt das immer gleich, ich sei es mir selbst schuldig?
Du bist es nicht dir selbst schuldig, du bist es mir schuldig. Ich wäre glücklich, wenn ich das hätte, was du hast.
Dabei ist seine Karriere gerade als Schauspieler ein ständiges Auf und Ab. Ende der 1990er wurde er zum neuen Leading Man in Hollywood mit Blockbustern wie Armageddon oder Pearl Harbor. Allerdings nur, nachdem er den Forderungen von Actionregisseur Michael Bay nachkam, abzunehmen, sich eine neue Frisur zuzulegen und seine Zähne machen zu lassen. Danach kam der Karriereknick mit Projekten wie Daredevil und Geely, gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lopez. Mittlerweile weiß er auch diese Phase seines Lebens zu schätzen.
Ich habe mit Independent-Filmen angefangen, mit kleinen Filmen. Ich habe also erst kleine Brötchen gebacken, dann habe ich große Filme gemacht. Ich hatte gute und schlechte Jahre. Ich hatte Spurwechsel. Dann kam Geely und Daredevil. Ich kenne also alle Seiten des Business und ich bin immer noch jung, also verhältnismäßig jung. Okay, ich kriege graue Haare. Es ist gut, diesen ständigen Perspektivwechsel zu haben.
Ein Perspektivwechsel, den er aktiv vorangetrieben hat. Mit seinem Regiedebüt Gone Baby Gone, seinem zweiten Film The Town, beide angesiedelt in seiner Heimatstadt Boston, und seinem dritten Film Argo, für den es den Oscar als bester Film 2013 gab.
Eine Tarnung, um einen Film herumzubasteln, der nicht existiert, ist heikel. Du brauchst ein Drehbuch. Und einen Produzenten.
Mach mich zum Produzenten.
Nein, du ist bestenfalls Co-Produzent.
Argo ist nicht nur ein packender Politthriller über die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft in Iran im November 1979. Argo ist Geschichtsstunde und bissige Hollywood-Satire zugleich. Afflecks Ruf als Regisseur ist zeitweise besser als der als Schauspieler. Der Showdown hier ist fast schon gelassen, unspektakulär. Affleck als Regisseur demütig.
Ich wünschte, ich wäre wie Spielberg, Eastwood oder Redford. Es gibt so viele große Legenden. Einerseits geben sie dir Hoffnung. Andererseits ist es aber auch deprimierend. Ich werde nie so gut sein wie sie. Sie spielen in einer ganz anderen Liga, für mich unerreichbar. Aber damit habe ich meinen Frieden gemacht. Ich habe kapiert, dass ich mich nur um meinen eigenen Film kümmern muss und mich darauf konzentrieren sollte, um Erfolg zu haben und meinen eigenen Ansprüchen zu genügen. Also keine Gedanken um die anderen machen. Natürlich hätte ich gerne das Niveau von Spielberg, eine Entscheidung treffen und nie daran zu zweifeln. Ich treffe eine Entscheidung und denke sofort, vielleicht ist es anders doch besser.
Sicherlich bereut er im Nachhinein einige Entscheidungen in seiner Karriere. Für seine Batman-Darstellung zum Beispiel hat er viel Häme einstecken müssen von Kritikern und Publikum. Aber das muss man ihm lassen, er hat nie das Risiko gescheut, mehrfach erfolgreich seine Alkohol- und Spielsucht in den Griff bekommen, sich bewusst um Filme und Rollen bemüht, die ihn an seine Grenzen bringen.
Druck gibt es immer, das habe ich mittlerweile verstanden. Aber wenn ich was erreichen will, dann muss ich all in gehen. Alles oder nichts. Ich würde gerne mal einen richtigen, visuell aufregenden Science-Fiction-Film machen. Das wäre echt mal was anderes. Das wäre absolut großer Druck, weil die Leute sagen würden, was macht der Typ da? Er hat davon doch keine Ahnung. Ich würde es schaffen oder scheitern. Die Angst davor ist aber gut. Sie motiviert dich zu arbeiten.
Als Schauspieler hat Affleck sogar einen Gesichtsausdruck perfektioniert. Der Grumpy Affleck. Zusammengebissene Kieferknochen, starrer Blick, keine Gesichtsregung. Für seine Rolle als autistischer Buchhalter in The Accountant perfekt. Deswegen hat er auch selbst eine Fortsetzung vorangetrieben.
Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsrollen. Die Figur hat etwas unglaublich Faszinierendes, nicht nur als Filmfigur, auch für mich als Schauspieler. Auch wenn es nicht so aussieht, kann ich hier meine Emotionen voll ausleben. Es geht hier eben nicht darum, das alles über die Gesichtsregung zu erklären, sondern über sein Handeln. Er hat eine ganz andere kognitive Herangehensweise an soziale Situationen. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch. Das jeden Tag spielen zu können, habe ich geliebt.
The Accountant ist als Trilogie angelegt. Einmal kann er also noch Christian Wolff verkörpern und sich bis dahin um andere, eigene Projekte kümmern. Seinen nächsten Film als Regisseur hat er gerade abgedreht. Und dann gibt's noch eine Reunion mit seinem besten Kumpel Matt Damon im Film RIP. Mit 52 Jahren ist Ben Affleck zurzeit womöglich auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Also wir nehmen mit, ein weiteres Comeback für Ben Affleck, und vermutlich ist es nicht das letzte. The Accountant 2 ist derzeit im Kino. Und wir kommen jetzt zu den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Es ist ja das älteste Kurzfilmfestival Deutschlands und es steht vor einem Neuanfang. Nach 3 Jahrzehnten unter Lars-Henrik Gass hat erstmals eine neue künstlerische Leiterin das Festival übernommen, Madeleine Bernstorff, Filmkuratorin, Kritikerin und Historikerin. In wenigen Tagen, da beginnt ihre erste Festivalausgabe, und vor der Sendung habe ich mit ihr darüber gesprochen und wollte zunächst von ihr wissen, welche Rolle dieses traditionsreiche Festival eigentlich in ihrer Biografie spielt.
Ich war 1984 das erste Mal beim Festival und war da ganz alleine, bin da hingefahren auf eigene Faust, ohne irgendjemanden mitzunehmen, und habe mir das angeguckt. Ich glaube, ich habe in diesen Abend, die ich da war, überhaupt auch mit niemand gesprochen, weil ich viel zu scheu war, und habe das aufgesogen wie so ein Schwamm und war so völlig begeistert davon, wie über Filme gesprochen wurde. Es gab da auch schon das Format, das nach den Filmen in einem anderen Raum diskutiert wurde. Das hatte Wolfgang Ruf eingeführt, der damals Festivalleiter war. Und ich war tief berührt davon. Und dann bin ich immer wieder mal hingefahren. Ich weiß noch, 1993 habe ich einen ganz wichtigen Film für mich entdeckt von der Kamerafrau Babette Mangold über Gated Communities, und habe dann später eine ganze Programmreihe mit ihr, eine große Retro gemacht, die in verschiedensten Städten tourte. Also es war für meine frühen kuratorische Tätigkeit wichtig, aber auch überhaupt, wie man mit Filmen umgeht. Also dass sie immer auch einen Raum bieten, indem man sich nochmal vielleicht auch reiten muss oder darüber nochmal nachdenken muss oder unterschiedliche Perspektiven erlebt und die dann wieder mitteilt, dafür eine Sprache findet. Das war, glaube ich, so eine Initiation für mich wirklich.
Jetzt war Ihr Vorgänger Lars-Henry Gast 30 Jahre Leiter des Festivals. Das ist schon eine Ära. Jetzt haben Sie als künstlerische Leiterin übernommen. Wie könnten Sie das beschreiben? Welche neuen Impulse möchten Sie dem Festival geben? Was ist Ihr Plan für Oberhausen auch langfristig?
Es ist ja so, erstens habe ich ja auch nicht nur damals diese Erfahrung gehabt, 1984, sondern ich habe 1998 habe ich einen Super-8-Film beim Festival gezeigt. Also ich habe durchaus viele Erfahrungen mit diesem Festival gesammelt, auch dann in der Auswahlkommission. Das heißt, ich kenne das Festival aus dieser Insider-Outsider-Position und jetzt bin ich plötzlich mittendrin in diesen Abläufen, die viele wirklich erstaunlich sind. Ich habe neulich beim Team-Meeting gesagt, ich mache jetzt hier ein internes Praktikum auch. Ich lerne jetzt, was hier eigentlich noch an Abläufen passiert. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich, wir sind seit, meine Kollegin Susanna Pollheim, die kaufmännische Leitung macht, und ich, wir sind seit Anfang Januar hier tätig. Aber natürlich macht sich ein Festival nicht in, was sind das jetzt, 4 Monate. Also da sind viele Entscheidungen schon vorher und ich habe mit Lars-Henry Gast schon seit nach dem letzten Festival, also seit Mai zusammengearbeitet. Wir haben einige Sachen zusammen entwickelt, einiges habe ich auch gesetzt, würde ich sagen. Aber tatsächlich ist das sozusagen wirklich in Bewegung. Und jetzt nach dem Festival ist vor dem Festival und wir werden andere Sachen weiterentwickeln. Wir haben hier eine neue Programmkommission, die sehr viel stärker auch in die inhaltlichen Prozesse einbezogen ist und so weiter. Also wir versuchen auch nochmal anders das Team inhaltlich zu involvieren. Also es gibt so ganz viele Stellschrauben, die vielleicht jetzt erstmal auch nach außen mal sehen, wie greifbar das wird. Das sehen wir dann, wenn wir das Festival erlebt haben.
Ich glaube, kaum ein Festival wie die Kurzfilmtage in Oberhausen haben sich in ihrer Geschichte derart politisch positioniert, also filmpolitisch, aber auch tagespolitisch. Nicht nur, weil die letzte Ausgabe da in die Schlagzeilen geraten ist wegen des Nahostkonfliktes. Wie wollen Sie denn das Festival in solchen Zeiten eigentlich auch aufstellen? Also weiterhin ein offenes politisches Sprachrohr sein, wie es durchaus unter Ihrem Vorgänger war?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gelernt, wir waren ja auch das erste Festival, was in Deutschland online gegangen ist während der Pandemie. Und meine wirklich sehr tief sitzende Erfahrung aus der Pandemie ist, und da gab es ja auch schon eine starke gesellschaftliche Polarisierung, meine Erfahrung ist im Grunde, dass wir brauchen Räume, wo wir uns direkt begegnen. Wir brauchen die Räume, die das Netz funktioniert über das Geschäftsmodell Polarisierung tatsächlich und wir brauchen genau die Räume, wo wir uns in die Augen gucken und über etwas streiten und versuchen, miteinander in dieser Welt, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedliche Erfahrungen, zusammenzukommen. Es geht darum, Räume zu öffnen, vielleicht ganz allgemein. Ich glaube, das ist inzwischen politisch. Also war es immer schon, aber es ist vielleicht noch viel mehr.
Dann blicken wir auf die Werke, die diese Räume dieses Jahr bei der Festivalausgabe öffnen sollen. Sie haben bei über 6000 Einreichungen 125 Filme für die Wettbewerbe ausgewählt. Haben Sie etwas gesehen, was Sie besonders beeindruckt hat, wo Sie gesagt haben, hier wird ein neuer Weg beschritten?
Das ist schwierig. Ich möchte ja auch keinen Film hervortun. Also vielleicht nochmal anders. Ich weite jetzt Ihrer Frage ein bisschen aus. Was uns natürlich aufgefallen ist, dass nochmal sehr viel mehr Filmemachende mit dem analogen Film arbeiten, natürlich in einem völlig hybriden Prozess. Der wird nicht durchgezogen, bis wir am Schluss hier auch noch eine Filmkopie haben, sondern, aber es gibt ein Interesse an einer bestimmten, vielleicht Materialität oder das Haptische, was der analoge Film ausstrahlt. Das ist vielleicht eine Geschichte. und so weiter.
Ich habe noch einen weiteren Schwerpunkt gefunden im Programm, der mich sehr interessiert, das Thema Kurzfilm und Verleih. Das klingt vielleicht erstmal sehr technisch, aber was interessiert Sie denn an der Frage, wie Kurzfilme überhaupt ihr Publikum finden, jenseits einer Plattform, wie es das Festival von Oberhausen ist?
Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn also früher gab es ja sozusagen diese Steuererleichterung, wenn man einen Vorfilm im Kino zeigte, die Vergnügungssteuer wurde dann reduziert für die Kinos. Aber inzwischen gibt es das nicht mehr. Inzwischen hat sich das sehr diversifiziert. Wir sehen alle, wenn wir in der Bahn sitzen, die Menschen, die auf ihrem Handy schnell die kurzen Filmchen wegwischen, weiterwischen. Also es gibt so eine Allgegenwart. Es gibt ja auch was über die ganzen Fragen zu Aufmerksamkeit. Tatsächlich ist es wichtig, dem Kurzfilm natürlich nochmal andere Orte wieder auch zu geben. Und wir haben dieses große Archiv. Wir kaufen auch jedes Jahr Kopien an von den Preisträgern. Also wir versuchen natürlich weiter, diese Form in die Welt zu bringen. Und diese Form ist ja auch ganz wichtig dann für die Nachwuchsfilmemachenden. Wir sind natürlich auch so ein Incubator für Menschen, sich auszuprobieren und ja, in ihrer Karriere weiterzugehen.
Sagt die neue künstlerische Leiterin der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Die 71. Ausgabe des Festivals beginnt am Dienstag und läuft dann noch bis zum 4. Mai. Frau Bernstorff, viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke schön.
Und wir gehen jetzt nochmal nach Österreich. Das Land galt ja zuletzt als Vorbild für die geplante Filmfördereform in Deutschland. Ein Steueranreizmodell lockte seit 2023 viele internationale Produktionen nach Österreich und schuf dort 8000 Jobs und spülte Gewinne in die Wirtschaft. Und Österreich wurde so zum Produktionsparadies für Filme und für Serien. Doch jetzt ist die Branche vor Ort in Alarmstimmung. Die neue Regierung muss sparen und die Filmförderung ist jetzt erstmal eingefroren. Noch wird zwar gedreht, aber viele fürchten, im Sommer steht alles still. Christian Berndt über den drohenden Produktionsstopp in Österreich.
Und wer hat das vorgestellt?
Na Wunder, halt, eine Marineerscheinung. Wir verdienen uns deppert, Richard.
Jungfrau Maria, bist du da sicher?
Völlig.
Die österreichische Gemeinde Braunschlag ist pleite. Der Bürgermeister hat die Idee, eine Marienerscheinung vorzutäuschen, um Wallfahrer anzulocken. Die satirische Serie Braunschlag von David Schalko wurde 2012 als erste deutschsprachige Serie gefeiert, die mit US-Produktionen ihres Genres mithalten konnte. Jetzt will Schalko eine Fortsetzung drehen, doch die drohenden Kürzungen der Filmförderung in Österreich könnten ihm einen Strich durch die Rechnung machen.
Also uns betrifft das hoffentlich nicht, aber es betrifft in erster Linie natürlich jetzt auch ganz viele Kinoprojekte. Es betrifft im Augenblick so um die 30 Projekte, die dadurch gefährdet sind, dass sie überhaupt noch gedreht werden können.
Es drohen, so Schalko, ein Stillstand der Filmproduktion und tausende Arbeitslose in der Branche. Ein weiteres Problem, bereits genehmigte Förderungen stehen nun auf der Kippe.
Die sind eigentlich ursprünglich zugesagt, weil es ja dieses Modell ÖFI Plus und FISA Plus gibt, das ja ein Erfolgsmodell ist, das dazu geführt hat, dass sehr viele internationale Produktionen auch in Österreich gedreht haben. Das war ja im Prinzip so eine Art Vorzeigemodell, das auch einen sehr hohen Wertschöpfungsbonus hatte, weil der Finanzminister wesentlich mehr reinbekommt durch so ein Modell, als ausgegeben wird. Und das ist halt in Gefahr im Augenblick.
Dieses Modell, österreichisches Filminstitut Plus und Filmstandort Austria Plus, das für die deutsche Filmförderreform zum Vorbild geworden ist, existiert seit 2023 und ist vor allem eine Wirtschaftsförderung, so der Filmkritiker vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, Stefan Grissemann.
Das sind Standortförderungen. Also das heißt, wer in Österreich dreht oder in Österreich Geld ausgibt für österreichische Arbeitskräfte, Filmarbeitskräfte, kommt automatisch in den Genuss von bis zu 35% eines Filmbudgets. Das bedeutet, dass jeder Euro, der ausgegeben wird, dreifach zurückfließt in die Infrastruktur Österreichs. Ne? Hat man sich vor ungefähr 3 Jahren so überlegt, kommt allen zugute, kommt der Wirtschaft zugute, muss man nicht deckeln. Also muss man keinen Deckel drauf halten und sagen, bis maximal diese Summe.
Diese Förderung ohne Obergrenze hat viele internationale Filmproduktionen ins Land gelockt. Dass man ausgerechnet dieses Erfolgsmodell einfriert, liegt am finanziellen Druck, unter dem die im März gebildete Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht.
wie in so vielen europäischen Staaten gibt es eben auch in Österreich ein massives Staatsdefizit. Um dieses Defizit auszugleichen, ist vereinbart worden, dass, ich glaube, 6,5 Milliarden Euro 2025 gespart werden müssen. Das heißt, 15% in jedem Ressort müsste eingespart werden, also auch in der Kultur. Und das Kino als eines der teuersten Felder kommt da wahrscheinlich zum Handkuss.
Das heißt, die Branche wird hart getroffen. Es gibt im Moment, so Grissemann, nur ein provisorisches Budget. Die Förderungen sind vorerst eingefroren.
Und nun ist es so, dass, weil allen klar war, dass die Stimmung so ist, dass es sehr bald zu massiven Sparmaßnahmen kommen wird, dass bereits das Budget 2025 in den ersten zwei Wochen des Jahres komplett ausgeschöpft wurde. Das heißt, dass für den Rest von 2025 überhaupt kein Geld mehr da ist, wenn die jetzt amtierende Regierung nicht sozusagen das Geld wieder in die Hand nimmt und sagt, wir füllen diese Töpfe wieder auf.
Ansonsten droht ein kompletter Stillstand, vor allem für das heimische Kino, das auf Förderung angewiesen ist. Allerdings glaubt Regisseur Schalko, dass sich die Politik des Problems durchaus bewusst ist.
Ich glaube, dass man damit rechnen muss, dass nicht mehr viel Geld kommen wird oder vielleicht auch gar keins, weiß ich nicht. Es ist halt die große Frage, ob man das Ganze in eine Richtung Totalkatastrophe führt. Also zum Beispiel, man schafft dieses Modell ab oder ob das sozusagen mit einer Delle überlebt. Und darum geht es jetzt, dass das weniger wird, ist allen klar, glaube ich. Die Spielräume der Politik sind im Augenblick aber auch sehr klein, weil natürlich auch ein Defizitverfahren der EU droht. Und irgendwo in der Mitte wird dann die Wahrheit liegen, denke ich.
Für das österreichische Kino, so Schalko, könnte es sogar vorteilhaft sein, wenn die Steueranreize gekürzt werden. Denn die seien vor allem von Streamern genutzt worden, statt den heimischen Film zu stärken.
Es ist auch vieles aus dem Ruder gelaufen, sozusagen, dass dann wirklich sehr viele aus dem Ausland kamen und hier gedreht haben und das System sicher auch benutzt haben. Das schafft zwar viel Wertschöpfung, aber das Ziel war ja auch, den österreichischen Film zu stärken und man wird sich sicher auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, vor allem auch den österreichischen Film zu stärken und dass das mehr Priorität hat.
Die österreichische Regierung plant nun, wie Deutschland, eine Investitionsverpflichtung für Streamer. Auch Stefan Grissemann glaubt nicht, dass die Regierung Kunst und Film vor die Wand fahren lässt.
Es gibt nichts, wofür Österreich in der ganzen Welt derart berühmt ist, wie seine Kunst und Kultur. Insofern werden die in der politischen Mitte verpflichteten Menschen an der Macht den Teufel tun und das ausgerechnet gefährden. Also ich glaube nicht, dass es zu einem derartigen Kahlschlag kommt wie in Berlin, was wirklich eine Horrorvision ist. Also alles, was man dazu liest, ist grauenerregend und da kann man nur hoffen, dass es nicht zu ähnlichen Zuständen auch in Österreich kommt.
Und erleichtert ist die Filmszene, so Grissemann, dass es nicht zu einer FPÖ-geführten Regierung gekommen ist, denn deren Vorstellungen von Heimatkultur seien das Gegenteil dessen, wofür das österreichische Kino steht.
Und wie Österreich mit seiner Filmförderung umgeht, das werden wir hier in Deutschland auch sehr genau beobachten. Schließlich steht hier mit unserer neuen Regierung auch eine ähnliche Reform bevor. Soweit das Neueste aus der Welt des Kinos für diesen Moment. Das Filmmagazin gibt es nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.